Er bete. Ist jemand guten Mutes? Hände hoch. Der singt Psalmen. Ich höre gar nichts. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet voneinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seine Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Soweit erstmal Gottes Wort. So, wenn jemand jemals qualifiziert war, über das Gebet zu sprechen, dann ist Jakobus. Warum? Kirchengeschichte erzählt uns, dass man ihm einen Spitznamen gegeben hat, nämlich alte Kamelleknie. Alte Kamelleknie. Warum? Seine Knie war so rau, weil er so lange betete, immer auf seinen Knien rutschen. Für die Gemeinde, er ist ja Pastor und Apostel und betet für die Gemeinde und seine Knie war so bekannt, dass es so richtig schwulstig und was auch immer, so Hornhaut versehen, weil er so viel auf Knien rutscht und betete. Und Jakobus redet hier in 6 Verse 7-mal das Wort Gebet, betete, er hat gebetet und so weiter und deswegen einfach nochmal, das Thema Gebet greift er nochmal neu auf, nachdem er uns ja schon gesagt hat, wir sollen beten. Und eine kleine Hinweis zur Ermutigung, wenn ihr eure Bibel lest, achte auf Wiederholungen. Okay? Wenn ihr Wiederholungen in der Bibel lest, dann wisst ihr, das ist das Thema. Und genau hier, 7-mal in 6 Verse, ist das Thema Gebet. Das Problem, sehr oft fixieren wir auf Dinge, die wir gerne hätten, nämlich alle denken, Jakobus 5 ist Heilung und Krankensalbung. Aber das ist nie das Thema. Das ist ja nur einmal erwähnt. Aber 7-mal wird erwähnt, Gebet. Heilung und Krankensalbung, ich sag mal so, ist ein Nebeneffekt von dem. Aber das Thema ist Gebet. Ja? Und Gebet ist ja ein Zeichen eines echten Glaubens im Leben eines Christen, stimmt's? Ach so. Das war, ich hätte fast einen Herzinfarkt kriegen. Ja. Oh, armer Herzpastor hier. Ja. Aber wir als Gemeinde, wir können doch auch besser werden im Gebet. Genauso wie einzelne von uns, wir können immer besser werden im Gebet, stimmt? Ne? Ist kein Leistungsdruck, aber wir wollen doch besser werden, auch in diesem Jahr. Und deswegen freue ich mich schon nächstes Jahr auf unsere Fasten- und Gebetswoche. Ich sag schon mal, ist zwar noch nicht Weihnachten, aber nach Weihnachten, wir wollen dann dieses Mal nochmal eine Woche draufsetzen, also 14 Tage beten und fasten, das wird herrlich. Ich habe ja schon, also ne, schon mal Vorschau auf kommendes Jahr. So, jemand sagte, das Gebet ist der schlanke Nerv, der die Allmacht Gottes bewegt. Ah, ich liebe das. Ich liebe das. Gebet ist das Mittel, mit dem man die mächtigen Muskeln des allmächtigen Gottes zum Handeln bewegt werden. Gebet. Ja? Im Gebet verbinden wir unsere Nichtigkeit, unsere Bedürftigkeit mit seiner Allmacht. So, deswegen sagt unser Herr in Lukas Kapitel 18, allein die gesamte Kapitel über Gebet, und er sagt in Vers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Wir sollen immer beten und nicht ohnmächtig werden. Manchmal denke ich schon, warum wir ohnmächtig sind, weil wir nicht beten. Irgendwie so der Zusammenhang, oder? Ja, wir fühlen uns so ohnmächtig, weil, ja, Ja, weil wir nicht beten, aber wenn wir beten, dann werden wir nicht ohnmächtig werden. Also betet, betet jeden Tag, betet zu jeder Zeit. Und Jakobus erkennt an, es gibt aber besondere Zeiten und es braucht besondere Gebete. Paulus lehrt uns, ja, betet ohne Unterlass, ja, betet unablässig, aber hier gibt es außergewöhnliche Zeiten, wo wir außergewöhnliche Gebet benötigen. So und so hier schenkt oder gibt er uns drei Umstände, in denen wir beten sollten. Nämlich, erstens, wenn wir leiden, haben wir ja vorhin gesagt, leidet jemand unter euch, er betet. Und dann, zweitens, wenn wir uns freuen. Worship, Lobpreis, es sind Psalmen, ist auch Gebet, ist eine gesungene Gebete. Stimmt's? Deswegen liebe ich das nicht, weil ich ja früher Worship-Pastor war, sondern das ist die Berufung von jedem von uns. Gott anzubeten, Gott zu loben. Wenn wir uns freuen, dann beten wir. Und dann, wenn wir krank sind, das Dritte. In der Zeit der Krankheit sollen wir beten. So, jetzt wollen wir wirklich erstmal einzeln auspacken. Was bedeutet das, wenn wir leiden? Leidet jemand unter euch? Er bete. Hier bedeutet, wenn du in Bedrängnis gerätst, in Notlage gerätst, du erleidest Schwierigkeiten, Härte ertragen müssen, ja? Weil das Leben kann hart sein, stimmt's? Und deswegen, in welcher Not du bist, da sollst du beten. Philipper Kapitel 4, Vers 6, Neues Leben, Übersetzung, gefällt mir hier. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Egal was, ja. Deswegen war früher gesagt, hey, wenn Waschmaschine kaputt, ruf nicht die Miele an, das auch, aber erstmal beten. Ne? Beten um alles, also wenn, das ist auch um Waschmaschine oder Auto, was auch immer, ne? Oder? Wenn es um alles, dann muss man um alles auch in unserem Leben beten. Sag Gott deine Bedürfnisse und danke ihm für seine Antwort. Und es gibt eine Geschichte in 1. König, das gefällt mir total, dieser König Hiskia, als er einen Brief von König Sancherib aus Assyrien bekommt. Und das ist ein gotteslästerlicher Brief. Ja, dort sagt er, ergib dich, weil Gott kann dir nicht helfen. Euer Gott ist nicht so stark. Hiskia, lasst euch nicht belügen von Hiskia, dass er sagt, dass Gott euch retten wird. Und nun, was macht er? Zu der Zeit ist ja Prophet Jesaja, ja, der Prophet. Und er bringt seinen Brief und legt es auf den Altar im Tempel. Und sagt Folgendes, vielleicht so jetzt paraphrasiere ich jetzt. Gott, hast du das schon gelesen? Ja? Weißt du, was sie sagen, dass du nicht fähig bist, uns zu retten? Was willst du damit tun, Herr? Ja. Jetzt hast du ein Problem. Aber wir sind doch dein Volk. Ich möchte dich nur erinnern, wir sind ja dein Volk. Wir gehören ja dir. Und ich lege mal diesen Brief jetzt einfach auf dem Altar, was du noch nicht gelesen hast. Und ich warte dann draußen und höre, was du sagst, so ungefähr. Ne? Aber das ist doch ein schönes Bild, stimmt's? Einfach dein Herz ausschütten und dann sagen, Herr, so ist jetzt das Problem. Und ich übergebe dir das. So, in solcher Zeit, ich weiß das selbst, du kannst so verzweifelt sein, du kannst so richtig Mut verlieren. Deswegen sagt Psalm 34, Vers 19, der Herr ist allen nahe, nächste Folie bitte, ja, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. So, wenn du verzweifelt bist, denk an diesen Psalm, der Herr ist dir nahe. Und er rettet die, die den Mut verloren haben. Halleluja. Ja? Manchmal sind wir down, es ist völlig menschlich. Aber preis dem Herrn für diese Bibelvers, gesagt, Gott, du bist mir nahe, auch wenn ich jetzt hier total verzweifelt bin und du rettest mich. Auch wenn ich schon den Mut verloren habe. Und dann bekannte Stelle, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. So ist es. Ne? Gott kümmert sich tatsächlich um dich, um all deine Enttäuschungen, Verletzungen, Schmerzen. Ja? Schleudert das auf Gott. Ja, das ist das Problem ist, wir schleudern auf Gott und dann fällt das unten und dann was machen wir? Nehmen wieder mit nach Hause. Ja, kein Wunder, sind wir so beladen. Ja? Aber Gott möchte, dass wir wirklich auf ihn werfen. Und hier ist auch wichtig gesagt, bete auch, wenn dir nicht danach ist. Stimmt's? Manchmal du hast keinen Bock mehr. Du, ich will nicht mehr. Ja, aber wir müssen lernen, dass das ja, Gebet ist nicht unser letztes Mittel, sondern muss unsere erste Antwort sein. Deswegen unser Motto, unser Schlachtruf hier in der Gemeinde, pray first. Nicht, wenn es alles versucht, dann ist das Gebet als letzter Strohhalm. Nein, pray first, wir beten zuerst. Stimmt's? Bete zuerst. Ich kenne ja dieses Lied, oder? Wenn des Feindes Macht uns drohen und man stürmt uns links ums Bett, genau. Brauchen wir uns nicht zu fürchten. Fliehen, stehen wir gläubig im Gebet, ja. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht. Als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernstes Gebet. Sind wir ja mit Sorgen uns beladen, sei es früh oder spät. Hilf uns sicher, unser Jesus. Fliehen zu ihm wie im Gebet. Sind von Freunden uns verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist Jesus alles. König, Priester und Prophet. Lass uns wirklich da ins Gebet gehen. Das ist der erste Umstand, wenn wir leiden. Zweitens, wenn wir uns freuen. Ist jemand guten Mutes? Er singt Psalmen. Das bedeutet, in guter Stimmung zu sein. Ja, du bist gerade hier richtig high, aber super, singt Psalmen. Ihr wisst ja, dass das christliches Leben ist ja nicht nur Kummer und Zitronen. Ich habe vorhin gesagt, ja, letzte Woche oder vor ein paar Wochen, ja, in Zitronen getauft. Ja, du bist immer ständig nur, ist Gott sei Dank nicht so, sondern das Leben mit Jesus ist voller Freude. Aber so ist Leben eine Serie von Siege und Niederlage, Auf und Ab, Sonnenschein und Regen, ist halt so, ne? Das Problem von uns ist, viele Christen, wenn alles schief geht, dann gehen wir ins Gebet. Aber wirklich, wie Weltmeister beten wir. Aber sobald alles wieder top ist, alles wieder gut ist, was machen wir? Wir vergessen das, ne? Wir geben Gott nicht die Ehre und einfach, ah ja, ja. Es ist so, ich kann nur erinnern, Zweiter Weltkrieg, wo viele Menschen sind zu Gott gegangen und dann, wo wirklich Wirtschaftswunder, alles top, und viele verlassen wieder die Gemeinde und die Kirche. Aber so sollte nicht sein. Der Schlüssel hier ist, diese ständige Abhängigkeit und das Vertrauen, die Konzentration auf Gott in allen Lebenslagen. Nicht nur, wenn es schief geht, sondern auch, wenn es super läuft. Ja? Und gerade, wenn die Dinge gut laufen, blicken wir auf Gott, schauen wir auf ihn und wirklich ihm danken für alles. Und wenn die Dinge schlecht geht, richten wir auch unseren Blick auf Gott. So in jeder Situation blicken wir auf ihn. Amen. So dieser Ausdruck im Psalm singen ist im Griechischen bedeutet eigentlich berühren oder einen Akkord schlagen. So unser Gitarristen hier, jeder Christ ein Gitarrist, ja. Aber das Herz, dein Herz ist ein Instrument. Und wenn der Heilige Geist auf die Saiten deines Herzens spielt und Akkord schlägt, dann ist Lobpreis, Anbetung, Worship nach oben geht. Ja? Und wir preisen ihn, wir beten ihn an und das ist wirklich Ja, die Freude des Herrn in unserem Herzen. Deswegen, das ist genau das, was Epheser Kapitel 5, Vers 18 bis 20, ne? Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes, indem ihr Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singen und spielt in eurem Herzen. Genau das, das zu tun, das ist ein Zeichen für ein geisterfülltes Leben. So, ich hoffe, dass wir wirklich hier nicht nur Titel Pfingst gemeint, sondern tatsächlich, ja, der Name ist Programm hier. Es ist tatsächlich Männer und Frauen, die geisterfüllt ist, indem wir loben und preisen, worship. So, ich kenne doch manchmal, gibt ja so ein Windspiel, kennt ihr? So im Garten meistens oder so, wenn der Wind weht, dann klingelt es. So soll eigentlich unser Leben sein. Je stürmischer das ist, desto mehr Worship eigentlich rauskommt. Oder? Dann klingelt das und es ist wirklich ein Klang zum Himmel. Aber selbst wenn der Wind nicht weht, sollte eigentlich auch Worship emporsteigen von dir. Und so ist das wirklich, Loblieder zu Gott hervorkommen. Wisst ihr, Leiden in unserem Leben ist unvermeidlich. Aber Elend ist freiwillig. Stimmt's? Wenn wir Leiden erfahren, musst du nicht elendig fühlen. Das ist das Problem, weil das ist eigentlich eine Option. Aber man muss nicht, weil Paulus sagt in 2. Korinther 6, Vers 10, als Betrübter, aber immer fröhlich. Wir sind arm, aber machen anderen reich. Genau diese Kontrast leben. Selbst wenn alles, aber hier die Freude, die von innen kommt, ich bin immer fröhlich. Hey, wir sollten doch eigentlich die glücklichste und fröhlichste Menschen auf diesem Planeten leben. Oder? Leider sind viele Kirchen schlechte Werbung für Gott. Ja? Du läufst so wie in Zitronen getauft. Das soll nicht sein, sondern wirklich, ja. Das ist so, die Lieder, die sie singen, eigentlich, ja, ich bin down, 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 du bist du down, down. Ja. Ich bin immer down. Nein. Sollen wir nicht down sein, sondern voller Freude. Okay, drittens. So, werden wir ein bisschen länger bleiben hier. Wenn wir krank sind. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Zuerst vielleicht mal ein paar Wahrheiten, nur ein paar, weil zum Thema Heilung können wir wirklich lange unterhalten. Aber erstmal in dieser kurzen Predigt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur halt ein paar Sachen, die wir hier. Das Wichtigste zuerst vielleicht. Ich glaube immer noch, dass Gott heilt heute noch. Ja, auch. Ja, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Christen kann aber wirklich noch nicht genau. Christen kann krank werden. Ja, oder? Auch wenn du Gottes Kind bist, kannst du krank werden. Bitte diskutiere nicht mit mir, ja. Ich weiß und ich glaube das auch, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha. Das glauben wir. Das nehmen wir an. Amen. Das ist außer Frage. Aber zu glauben, da ich Kind Gottes bin, werde ich nie mehr krank, ist nicht wahr. Stimmt's? Ist genauso, sage ich jetzt, Entschuldigung, jetzt, wenn ein bisschen so salopp, ja, ich finde es auch blöd. Nur weil du Christ bist, bedeutet nicht, wenn du dann nach Kroatien oder nach Italien fliegst und Urlaub fährst, wirst du nicht von Mücken gestochen werden. Ja? Es ist genauso hinrissig. Aber nochmal, um deutlich zu sagen, wir werden krank. Warum werden Christen krank? Ja? Weil das ist in vielen Kreisen nicht so gelehrt ist, weil sie sagen immer, ich sag, hey, wenn du geistlich genug bist, ja, dann wirst du nie krank. Das ist total hier, ja? du bist gesund und reich und ja, das ist so diese anderen Gruppierungen, die einfach nicht mit der Bibel korrekt handeln, nämlich die verdrehen das Wort, um was? Um an dein Fleisch zu appellieren, in deinen Ohren jucken. Aber nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Zweitens, wir leben in einer gefallenen Welt, in einem unerlösten Körper. Unser Körper ist noch nicht erlöst. Oder ist deine schon? Weil wenn dein Körper jetzt erlöst, dann kannst du durch Wände gehen. Das kannst du noch nicht, deswegen sind wir noch nicht. Und die Krankheit kam in die Welt durch was? Durch die Sünde, die Erbsünde, okay? Erbsünde, erstmal reden wir hier. Eine sehr wichtige, lehrmäßige, theologische Grundlage hier. Als Adam und Eva gegen Gott gehandelt und sündigte, brachte es Sünde, Tod, Kummer, Leid und Krankheit in die Welt. Ja? Und deswegen, Leiden und alles, was wir jetzt erlebt haben, ist Folge oder Produkt der Sünde. Und allgemein kann man sagen, jede körperliche Krankheit ist die Folge von Sünde. Jetzt komm. Aber nicht jede körperliche Krankheit ist die Folge deiner Sünde. Okay? Weil wir denken immer, das ist nur aber allgemein, kann man aber so stehen lassen, es ist so. Weil Sünde hineingekommen ist in die Welt durch Adam und Eva und so. Leben wir in einer gefallenen Welt. Unser Körper ist noch nicht erlöst, ja. Und dieser Gedankengang ist ja nicht neu. Kennt ihr noch diese Geschichte, als Jesus gefragt wurde und diesem blinden Mann? Und Herr, wer hat gesündigt? Der oder die Eltern? Kennt ihr noch die Geschichte, ja? Und Jesus sagte was? Weder noch. Keiner. Und das ist halt das normale Verständnis gesagt. Irgendwas, deswegen war ja bei Hiob gesagt, Hiob, du musst gesündigt haben, ja, die vier Freunde, weil dir jetzt richtig schlecht geht. Irgendwas muss da sein. Und deswegen, hey Leute, lasst euch nicht belügen, nur weil du krank bist oder was. Die gut gemeinten, das ist ja, die sind eigentlich nicht böse, aber diese vermeint, die gut gemeinten sagen immer, es muss irgendwas Sünde sein in deinem Leben. Ja? Weißt du was? Sagen, hey, danke, aber tschüss. Das brauchst du nicht. Das ist keine Ermutigung, sowas zu sagen. Weil viele, inklusive Paulus, die haben nie gesündigt, aber werden trotzdem noch krank. Weil diese Dorn im Fleisch wird bei vielen Theologen bezeichnet, dass irgendwas eine Krankheit, wie dem auch sei. Weil das ist irgendwie Teil des Daseins auf dieser Erde. Und deswegen sagen, hey, wir werden krank, deswegen gesagt, warum, wenn jemand niest, ja, deswegen habe ich, oder wenn jemand hier die Hände drückt, dann, weil, so können wir auch Krankheit einfangen. Und deswegen sagt Jakobus gesagt, hier bedarf ein besonderes Gebet. Ja? Und Jakobus zeigt uns dann die Schritte, wie wir das machen sollen. Nämlich, er ruft die Ältesten, der Kranke ruft die Ältesten der Gemeinde an und sie beten über ihn und salben ihn mit Öl. Beachte bitte, das heißt nicht, er ruft den Heiland oder Wundertäter in der Gemeinde. Das ist ja das Problem, wir denken immer, oh, ich muss dann zu dem oder zu der gehen. Ich verstehe schon die Verzweiflung der Leute, absolut. Aber hier sagt Jakobus, hey, in deiner eigenen Gemeinde, du sollst nicht dahin gehen und dorthin wandern und was weiß ich. In deiner eigenen Gemeinde, ruf die Gemeindeleitung an. Selbst aktiv werden. Ruf die. Die soll kommen. Und dich sagen. Ja? Das ist deine geistliche Familie. Den du liebst, den du kennst, den du auch anvertraust. Sammel die an, ruf die und dann, sie sollen für dich beten. So, das ist hier wirklich, deswegen gesagt, hey, du musst in der Gemeinde connected sein. Deswegen hier Connect-Gruppe, das, was wir vorhin gesagt, hier als Gemeinde gesagt, das ist der Basis. Teil einer Gemeinde sein, du kannst nicht ewig, ich sag mal Gast, sei Teil der Familie. Du sollst dort angedockt werden, Teil der Herr, der Teil, also ich habe ja schon diese Bilder der Gemeinde gesagt, sei Teil davon. Weil das ist Gottes Versorgung für dich. Wenn du nicht Teil der Gemeinde bist, und dann wie wirst du denn die Ältesten hier rufen und dass sie kommen? Wo bleibt hier die geistliche Versorgung? Nicht, wenn du nicht Teil der Gemeinde bist. Deswegen möchte ich wirklich hier nochmal sagen, hey, es gibt besondere Kraft in der Gegenwart, in Handauflegung, in Berührung, in diese Salben mit Öl. Da ist Kraft Gottes da. Amen. Ja? Bitte die Leitung der Gemeinde, die Eltern der Gemeinde zu kommen, für dich zu beten. Warum mit Öl salben? Öl ist das Symbol des Heiligen Geistes, stimmt's? Aber ich denke, es gibt zweierlei Bedeutung. Erstmal die geistliche und erstmal die medizinische Bedeutung. Nämlich, die erste ist, Salben mit Öl spricht von Wiederherstellung, spricht von Erfrischung. Ja, wer möchte nicht erfrischt werden? Also ich glaube, jeder von uns, ne? Ja, das ist einfach Symbol. Und dann ist auch Symbol von Weihe, von Absonderung. Du bist jetzt abgesondert. Aber Gott sagt, ich sage, du bist meins. Und dann drehten sie dieses Symbol des Gebets des Glaubens, diese Salbung des Heiligen Geistes, diese Befähigung durch den Geist Gottes. So, das ist die erste Bedeutung mit Ölsalben. Die andere ist dann aber diese medizinische Bedeutung. Nämlich, Öl wird ja benutzt in der Antike als Medizin, stimmt? Ich kenne ja die Geschichte der Gleichnis von barmherzigen Samariter. Was hat der gute Samariter dann mit dem beraubten Mann gemacht? Er gießt was? Öl und Wein. Weinsymbol. Aber beide auch, Heiliger Geist, Symbol von Freude. Wiederherstellung. Aber Öl ist ja Medizin. Um einfach desinfizieren und so weiter und so fort. So, das ist diese Bedeutung. So, wenn das stimmt, finde ich es aber bezeichnend, dass es tatsächlich das Glauben und Gebet und Gang zum Arzt nicht widersprüchlich ist. Hallo? Weil es gibt ja Kreise, die sagen, wir brauchen keinen Arzt, ja, beten allein. Wenn keine andere Möglichkeit gibt, dann ja. Aber wir leben in einem gesegneten Land, du kannst mit einem super Gesundheitssystem. Leute, gesund werden durch Arzt ist nicht Heilung zweiter Klasse. Amen. Amen. Ja, weil wir alle denken, ich sag, ja, Hauptsache Wunder. Preis dem Herrn für Wunder. Wir haben als Familie erlebt, dieser junge Mann mit Brille da ist ein lebendiges Beispiel, was Wunder anbelangt. Immer wieder, wenn ich ihn sehe, einfach Wunder Gottes in seinem Leben. Wunder passiert, Wunder geschieht. Aber ich bin auch sehr dankbar für die medizinische Versorgung, als er im Krankenhaus war. 4,5 Monate war er im Krankenhaus. Ist viel zu lange, meiner Meinung nach, aber es war irgendwie nötig für ihn. Aber ohne das wäre alles vorbei gewesen. Weil er kam zur Welt viel zu früh, ohne Lungenreife, all diese Dinge. Und preis dem Herrn für all die Maschinen und die Technologien, die wir nutzen konnten. Also das ist wirklich, Gott kann beide gebrauchen, stimmt's? Aber nochmal, es ist nicht das Öl, das heilt. Es sind nicht die Ältesten, die das heilt. Nicht mal das Gebet per se. Das Heil. Es ist Gott, der Heil. Ja, seine Berührung, sein Touch, seine Kraft, sein Geist. Deswegen blicken wir auf Gott und nicht auf Menschen, nicht auf Mittel. Wir nutzen alles, ja. Wenn du kein Öl hast, nimm Öl von deinem Auto, das funktioniert auch. Castro, ja. Hauptsache Öl. So, wir beten und wir glauben für Krankenheilung. Aber jetzt, einfach normal jetzt gesagt, warum manche Menschen nicht geheilt? Ich kann dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wir haben einen super Kollege, einen guten Freund von uns, der an Krebs gestorben ist. Super Pastor, wir lieben ihn so sehr. Wir haben lange gebetet, gefastet, alles getan, gemacht. Die gesamte Gemeinde hat, er wurde nicht geheilt. Aber er ist jetzt geheilt, er ist im Himmel. So, das ist ja das Problem, wir denken immer, es muss immer Heilung, Wunder auf dieser Erde ist. Nochmal diese Vers 15. Gott hat gesagt, wenn wir das tun und das Gebet gekommen wird, Heilung passieren. Das ist die Frage ist, gibt Gott immer dieses Versprechen? Ist das das, was Gott sagt? Wenn wir beten, wenn wir im Glauben beten, wenn wir mit Öl sagen, wenn wir all diese Bedingungen erfüllen, dann passiert. Lass uns noch mal sagen, als Jesus auf dieser Erde war, hat er jeden, an jedem Ort geheilt. Nee. Ja oder nein? Nein. Und das ist ja genau das Problem. Wir denken immer, gesagt, es muss so. Der große Apostel Paulus, seine beiden Mitarbeiter, der Trophimus, er muss laut 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 20 sagen, ich muss Trophimus, mein Mitarbeiter, in Milet liegen lassen, weil er krank war. Ich sage, Paulus, du, der große Apostel, lässt deinen Mitarbeiter zurück? Hast du nicht für ihn gebetet? Hast du nie die Hand aufgelegt? Wenn das Gebet von Paulus nicht funktioniert, was ist denn hier los? Was ist denn mit dir und mit mir? Versteht ihr, was ich meine? Epaphroditus, Philipper Kapitel 2, ist todkrank. Mitarbeiter von Paulus. Ist auch nicht geheilt. Aber dann, später. Aber zu der Zeit. Und das ist, es gibt keine Möglichkeit, dies hier zu erklären. Ich kann wirklich nicht erklären. Manchmal, wenn wir beten, passiert Wunder. Haben wir ja erlebt in der Gemeinde, stimmt's? Und dann wieder die Erfahrung mit ein paar Geschwister von der alten Gemeinde, auch lieben Kollege, ist nicht so passiert, wie wir uns gewünscht haben. Ich habe keine Antwort. Ich kann dir nicht erklären, wie und warum. Aber eins möchte ich nicht, dass jemand hier fälschlicherweise denkt, nur wenn ich richtig bete, die richtigen Schritte tue, dann Gott deshalb in unserer Zeit das tun wird. Ich möchte nicht, dass du so falsch denkst, ja. Weil viele sehr oft sagen, wenn du das und das und das machst, dann. So, also wir sind als Christen sehr oft dann in diese Ecke hineingeschoben werden und dann sagen, Gott ist kein Automat. Und du 5 Euro reintust und dann hier runter rausziehst und bekommst du was. Und wenn wir beten in dem Namen Jesu, ist ja keine Beschwörungsformel, stimmt's? Ja, ist gesagt, so wie in Mantra. Nein, sondern das bedeutet, wenn wir in Jesu Namen beten, nämlich beten wir in seiner Autorität und auch in Zustimmung mit ihm. Deswegen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ist kein Todesstoß für uns, sondern wirklich letzten Endes diese Gebet, dass wir genau diese Wahrheiten über göttliche Heilung ist, dass wir Gott darauf vertrauen, dass er weiß, was das Beste ist. Stimmt's? Und deswegen, ich sag, wir beten mit allem, was in unserer Macht steht, und ich glaube immer noch, dass Gott heilt. Deswegen werden wir beten. Werde ich nie aufhören. Aber ob das hier auf dieser Erde oder später, dann lasse ich so erstmal stehen. Und dann wollen wir jetzt schnell in über effektives Gebet, das Beispiel von Elia. Wie können wir von Elia beten? Weil Elia hat gesagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Und auf Englisch liebe ich diesen Satz, weil gesagt, the effective fervent prayer. Das heißt, es muss red hot, es muss richtig brennen und heiß. Ja, es ist nicht so, Herr, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komme. Es ist schon richtig brennend, so richtig leidenschaftliches Gebet. Ja? Und hier wollen wir wirklich lernen von Elia, wie bete ich effektiv? Nämlich, Elia betete gemäß des Wortes Gottes und der Verheißung Gottes. Das ist das beste Gebet. Bete mit der Bibel, sage ich immer. Wenn du mit der Bibel betest, wirst du nie daneben liegen. Weil du weißt, hier steht. Ja? 1. Könige 17,1. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, von dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und dann, es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia, geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Eine klare Anweisung, eine klare Verheißung. Deswegen, ich sage immer, weil es gab bei einem Fall damals, jemand sagt zu mir, ich sage, ja, glauben, dass diese Person geheilt wird und so weiter. Ja, ist schwierig. Gott erhört kein Wunschdenken. Versteht, was ich meine? Also, dass wir uns Wunschdenken haben. Sondern ich glaube wirklich an Rema, an das Wort, wenn Gott zu dir spricht, das Wort ist zu dir Rema geworden. Es ist wirklich Verheißung Gottes für dich geworden, du behältst es und das wird zustande kommen. Deswegen, hey, bete gemäß des Wortes Gottes und bete die Verheißung. Diese Verheißung ist für dich wie ein Wort, ein Rema-Wort. Es ist lebendig geworden in deinem Herz. Zweitens, Elia betete in Demut. Diese Haltung, 1. Könige 18,42, Elia aber stieg auf den Gipfel der Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Einfach gesagt, hey, in Demut. Weil manchmal, wir sind als Charismatiker, wir denken, gesagt, wir sind hier der Macher dieser Haltung, ne? Anstatt wirklich in Demut, gesagt, Herr, du bist der Herr. Und dann drittens, er betete beständig, bis es durch ist. Dieses Gebetshaltung zwischen den Knien ist eigentlich so diese gebärende Zeichen gesagt. Und Pastor Mann, okay, bis auf Louis gesagt, war ich bei Geburt meiner Kinder dabei. Wenn die Wehen richtig einsetzt, gesagt, bist du voll hier am Konzert. Du kannst Witze machen, sie wird nicht lachen. Meiner Frau war zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie bei dir war. Weil du bist hier voll konzentriert, gesagt, das Ding richtig hier zum Erfolg bringen. Und so ist das, ja. Gesagt, das einfach, bis das Ding durch ist. Bete bis, ja, BB. Beten, bis das Ding durch ist. Und da ist Elia, betet, bis das Ding durch ist. Deswegen schickte er seine Diener, wie viel mal? 7 Mal. Geh nochmal. Also, das heißt, 7 ist ja Vollkommenheit, das heißt, Du betest, bis das Ding durch ist. Und dann als diese Wolke, wie eine kleine Hand, gesagt, das ist das Reich. Deswegen hier, verachte diese kleinen Anfänge nicht. Gott interessiert sich in den Prozess in deinem Leben. Nicht das Ergebnis, Prozess. Deswegen die kleinen Anfänge in deinem Leben ist gut. Und der Herr freut sich, wenn das Werk beginnt. Und dann Galater Kapitel 6, Vers 9. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Nicht aufgeben beim Beten. Dranbleiben. Und du wirst es sehen, wie das Ergebnis kommt. Und jetzt zum Schluss das größte aller Wunder. Weil wir denken, interessant, dass Jakobus endet seinen Brief mit diesen zwei Verse. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher eine Sünde von der Verehrung seines Wegen zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist das Wichtigste überhaupt. Es ist nicht das Wichtigste, dass dein Gebet erhört ist. Ist es wichtig, aber das ist nicht das Allerwichtigste. All die Dinge, die wir über Zunge und all die Dinge, was wir gelernt haben, ist alles wichtig. Aber das Allerwichtigste ist das hier. Das größte Wunder aller Zeiten. Weil es um ewiges Leben geht. Dass Menschen gerettet werden. Und so wollen wir als Gemeinde auch darauf, es geht um ewiges Leben, dass Menschen gerettet werden. In allem, was wir tun, wollen wir das wirklich als Bild sehen. Deswegen unser Ranger Camp und so, alles, was wir tun, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Es ist ein bisschen länger geworden, aber wir wollen jetzt abschließen, genau das zu tun, was wir vorhin gehört haben. Wir wollen als Gemeindeleitung alle, die krank sind, alle, die jetzt Gebet brauchen, wirklich mit Öl salben. Die wollen. Ja. Du musst rufen. Ja, es ist kein Service in dem Sinne, sondern du musst rufen. Aber wir wollen wirklich hier als Gemeindeleitung gleich gesagt, wenn du hier bist und Gebet brauchst für deine Notsituation, wir wollen dich salben mit Öl und wirklich glauben. So, wenn du magst, vielleicht Micha, komm nach vorne. Steh doch auf, diejenigen, die wirklich Gebet brauchen, wo wir wirklich dich mit Öl salben wollen. Und dann verteilen wir als Gemeindeleitung hier dann nochmal, wo wir für dich beten. Aber